22 Börse People. In summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast ist Diana Neumüller-Klein, die von der robusten Baubranche in die zarte Porzellanbranche gewechselt ist. Ja, servus Diana bei mir im Studio.
Hallo Christian, schön, dass ich da bin. Dankeschön
für die Einladung. Ja, das haben wir eigentlich besprochen, dass wir uns bald wieder treffen, denn ich gehe kurz deine Stationen durch, um einfach das Intro auch aufzulösen. Upper, Raiffeisen, OMV, lange bei der Strabag und jetzt Augarten Porzellan. Das ist die Herleitung. Wir kennen uns quasi dein halbes Leben. Bei mir geht es nicht ganz aus, weil ich ein Eizerl älter bin. Liebe Diana, erzähl mal kurz was über dich. Diana Neumüller-Klein, wie bist du quasi schon, so wie ich weiß, schon als junger Mensch in den Kapitalmarkt eingestiegen? Was waren deine Stationen, was waren deine Beweggründe, Motive und Inspirationen?
Da muss ich ein bisschen früher ansetzen. Ursprünglich wollte ich ja Opernsängerin werden, habe dann zweimal versucht, die Aufnahmeprüfung zu schaffen an der Hochschule für Darstellende Kunst, habe zweimal verhaut. Dann habe ich mir gedacht, okay, das Schicksal möchte etwas anderes für mich und habe begonnen, an der WU zu studieren. Aber mein Herz hing damals eigentlich noch schon in der Ethnologie. Wow. Ich habe dann auch Ethnologie begonnen, muss gleich auflösen, habe das nie fertig gemacht. Nach zwei Semestern habe ich dann festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so gerne reise. Außerdem halte ich es keine 10 Minuten in der Sonne aus, um einen Sonnenbrand zu kriegen. Also diese Karriere war dann für mich beendet und ich habe dann das Studium an der WU fertig gemacht. Und nachdem ich immer sehr gerne geschrieben habe, habe ich nebenbei immer ein bisschen für unterschiedliche Zeitungen gearbeitet, so Lifestyle-Artikel geschrieben und bin so dann zur APA gekommen, zur Börseberichterstattung.
Und dort gleich zur Börse? Ich meine, du hast da doch den Hintergrund, den du erzählt hast, und ich finde das faszinierend mit der Aufnahmeprüfung als Opernsängerin, da wirst du ja, nehme ich an, keine 20 gewesen sein. Da ist ja der stimmliche Umfang.
18 war ich da.
18. Ja. Ich kann mir das Casting so vorstellen, da geht es um die Stimme oder? Ich möchte dann noch nachhaken, weil ich möchte nachher mit dir unbedingt noch einen Song singen für einen Abspann. Das haben wir eh schon vorher besprochen, werden wir dann zum Schluss noch auflösen auf jeden Fall. Aber wie kann ich mir die Aufnahme, da geht man hin und singt und?
Genau, also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Alle drei Geschwister meiner Mutter sind Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Und von da war es natürlich, dass ich auch musikalisch erzogen werde und war dann seit meinem 13. Lebensjahr im Gesangsunterricht, damals noch in Eisenstadt, weil ich aus dem Burgenland bin ursprünglich. Und irgendwann hat dann die Lehrerin gesagt, ich könnte das doch probieren an der Hochschule und da gäbe es so einen Vorbereitungslehrgang. Da singt man zwei Lieder vor, die haben wir dann sehr, sehr lange trainiert und dann bin ich hingegangen, habe es einmal versucht, hat es nicht geklappt. Dann habe ich mir gedacht, okay, so einfach gebe ich nicht auf, probiere es nochmal. Habe wieder mit einer anderen Lehrerin dann trainiert, habe es wieder nicht geschafft. Dann habe ich mir gedacht, okay, aber nicht aufgeben, es wird schon irgendwas anderes auf mich warten.
Okay, und so ist es dann gekommen. Ich meine, ich finde es wirklich, ich sage letztmalig jetzt das Wort faszinierend, aber ich finde es wirklich faszinierend, dass du dann nicht quasi irgend so eine Punksängerin geworden bist aus Widerstand und aus einem gewissen Fuck-off-Faktor oder so, sondern in die Börseberichterstattung kommst, was ja wirklich einen beeindruckenden Karriereweg auch begründet hat. APA hast du gesagt, Börseberichterstattung. Sprich mal ein wenig über diese Zeit, wenn ich es jetzt richtig einreihe, muss das so 2000 gewesen sein, oder? Ungefähr.
Genau, ungefähr 2000, 2001 bin ich zur APA gekommen. Natürlich einerseits wegen meines Studienhintergrunds, aber ich habe auch schon als Jugendliche immer den Gewinn abonniert gehabt. Und mich also für das Thema generell schon interessiert, aber vorrangig wollte ich halt unbedingt Journalistin werden. Und als ich dann 3 Jahre bei der APA war und das Studium dann abgeschlossen hatte, hat sich für mich die Frage gestellt, gehe ich meinem Herzen nach oder verdiene ich Geld, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Und habe mich dann dafür entschieden, zur Raiffeisen Investment damals noch zu wechseln.
Und wann war das circa? Wie lange warst du bei der APA?
Bei der APA war ich 3 Jahre und zur Raiffeisen bin ich, ich denke, 2005 gekommen.
Okay.
Jetzt muss ich bei der APA 2001, 2002 angefangen haben.
Und du hast ja auch studiert. War das dann Raiffeisen auch noch begleitend oder warst du da schon fertig?
Da war ich schon fertig.
Okay, das war
ich hatte auch noch dazwischen einen kurzen Abstecher, damals zum neu gegründeten Puls TV, hieß es damals noch. Ich glaube, da haben wir uns ja auch mal, sind wir auch hin und wieder begegnet. Da war ich zuständig unter anderem als Editor für die Nachrichten. Und als ich dann aber dieser Job bei der Raiffeisen ergeben hatte, durch meinen Hintergrund, habe ich dann das gemacht. Es war quasi, also ich habe dort, ich war dort M&A-Analystin, man kann auch sagen Investmentbankerin und also machen sie die typische Handbewegung. Das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber so, also
Registrierkasse oder so?
Ja, die Registrierkasse, also nicht das Registrierkasse, sondern wenn die beiden Hände runterkippt, dann die Bindemaschine. Also man hat sehr viele Präsentationen ausgedruckt und gefunden.
Ach so. Ja, gut.
Also glamourös war das dann nicht, wie man sich das vorstellt.
Ja, aber glaube ich, ein wichtiger Step auch in der Erklärung. Jetzt haben wir natürlich nichts vorbesprochen, bis auf das Lied, was wir schon aufgenommen haben und dann zum Schluss spielen. 9-11, ist das eine Aberinnerung bei dir? Warst du da schon dabei?
Jetzt wo du es sagst, kann ich es wieder gut einordnen, denn das war ganz kurz, ich bin im Oktober, meine ich, eingestiegen, im Oktober 2001. Und das muss da gewesen sein, weil kurz davor war 9-11 und ich habe meinen dann zukünftigen Chef in einem Café getroffen, zufällig, und habe ihn angesprochen und gefragt, ob das mit dem Job noch was wird, weil, und wie es ihnen so geht. Und er hat gesagt, na, wir haben jetzt mehr zu tun denn je. Ich soll bitte unbedingt anfangen.
Ja. Ich habe sie in einer vorigen Folge gehabt, jetzt in diesem Podcast hier. Da hat auch, also auf der Gewinnmesse sind die Leute herummarschiert, du hast den Gewinn erwähnt und dann gesagt, ich keine Ahnung, ob es mich in 14 Tagen noch gibt. Das war auch ein Bankvorstand, ja, ob es die Bank noch gibt, wenn es Lehman und Co. rausschießt innerhalb weniger Tage, dann sind das natürlich sehr, sehr shaky times. Raiffeisen bilanzierend hat dich dann. Also deine Phase bei Raiffeisen hat dich dann zu einem börsennotierten Unternehmen gebracht in weiterer Folge und das war mal eins der ganz großen, ATX5, OMV.
Genau, also eigentlich hätte ich mich ja bei der Post beworben gehabt. Ich habe nämlich überlegt, welchen Job kann es geben für mich, der diese beiden Leidenschaften, nämlich das Schreiben und den Finanzbereich, verbindet. Und nach einiger Recherche bin ich dann zum Thema Investor Relations gekommen und die Post hatte damals einen Job für Investor Relations ausgeschrieben, aber der Harald Hagenauer hat mich nicht genommen.
Echt? Ich glaube, den sollte man mal einladen und fragen, Alter.
Ich habe es ihm schon erzählt, er hat gesagt, er hat meinen Lebenslauf nie gesehen, also ich habe es wahrscheinlich nicht einmal durch das Screening der Personalabteilung geschafft. Aber kurz danach hat eben dann die OMV auch eine Stelle im INER ausgeschrieben, da habe ich mich dann drauf beworben. Und gewechselt, hat dann nur ein knappes Jahr dort gedauert, weil dann eine die Strabag an die Börse gehen wollte und dort jemanden gesucht hat, der das sozusagen diese Abteilung aufbaut. Und das hat mich sehr gereizt, das von Grunde auf aufzubauen.
Ein spannender Job für jemanden deutlich unter 30 zu diesem Zeitpunkt. Kurz noch zur OMV, die Frage ist, ein Riesenunternehmen, auch mit großer E-Abteilung, sehr viel internationalen Investoren. Was hast du damals, welche Art Investoren hast du betreut? Waren das private, waren das institutionelle und wenn ja, aus welcher Region?
Ja, also es waren mehrheitlich Anfragen von PrivataktionärInnen. Und die wir haben uns zum Beispiel die Berichterstattung, also Quartalsbericht und so weiter, haben wir uns immer aufgeteilt. Also ein Segment hat die Person gemacht, ein anderes Segment die Person. Und da war ich dann schon ziemlich eingespannt. Also mit institutionellen Investorinnen und Investoren habe ich dort nicht gesprochen.
Okay. Und dann ging es eben zur Strabag und das ist ja quasi die große langfristige Geschichte, das Unternehmen, mit dem man dich auch, glaube ich, immer verbinden wird. Das Unternehmen ist im Jahr 2007, also in diesem äußerst schwierigen Jahr 2007, die Stichworte haben wir zuerst dann auch schon genannt, die Krise genannt. Da gab es ja mal einen Versuch, glaube ich, im ersten Halbjahr an die Börse zu gehen. Und dann im zweiten Halbjahr ist es tatsächlich gewesen, du warst schon dabei.
Ja, also da hat sich auch die Geschichte wiederholt wie damals bei der APA. Ich habe im April Geburtstag und am 1. Mai sollte ich bei der Strabag beginnen. Und ich wache so an meinem Geburtstag auf, gehe zur Haustür, hole die Tageszeitung und da steht ganz groß drauf, Strabag Börsengang abgesagt, ja. Russe steigt ein oder so. Und dann wieder zum Hörer gegriffen, ein, zwei Tage später, weil ich wollte ja dort niemanden stressen, noch zusätzlich, und habe dann meinen zukünftigen Chef gefragt, soll ich noch kommen? Und er hat gesagt, ja, bitte, der Börsengang ist nicht verschoben, ist nur verschoben, ja. Und nicht aufgehoben.
Ich kann mich erinnern, also es war ein tolles IPO im Oktober, am 19.10.2007. Es war quasi das letzte unter Anführungszeichen einer großen Reihe. Damals, du hast die Post erwähnt, die ist, glaube ich, 2006 kommen, Raiffeisen International, 2005, ja, 2007. Das waren große IPOs auch von der Size her. Wie hast du diese Monate dann von der ersten Absage im Mai, dann deinen Beginn dort, die ersten Monate, die du noch pre-Listing dort warst und die Leute aufgebaut hast, die Abteilung aufgebaut hast, dort erlebt. Das war ja dann doch ganz plötzlich Management-Erfahrung und Verantwortung.
Na, ursprünglich war es keine Management-Position, sondern das war etwas, bei dem ich meinen damaligen Vorgesetzten unterstützt habe, der sich aber mehrheitlich auf die Steuerung des IPO und allgemeine Kommunikation konzentriert hat. Das heißt, ich hatte hier relativ freie Hand, da bin ich ihm heute auch sehr dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat. Und ich habe mir gedacht, zum Glück ist der Börsengang verschoben, denn da war ja nichts da. Also es war weder eine Investorenpräsentation da, noch eine IR-Website, kein Adressbuch, also für Newsletter, gar nichts war da. Also ich musste sämtliche Tools, die man heute wie selbstverständlich verwendet, erst anschaffen.
Und war das schwierig irgendwie als junge Mitarbeiterin da in einem alteingesessenen, stolzen Nein. Unternehmen zu sagen, so geht das jetzt, so müssen wir das machen, weil wir jetzt an der Börse sind?
Nein, die Abteilung war ja auch sehr jung. Ich kann mich nur erinnern, dass ich halt, wenn ich irgendwelche Informationen gebraucht habe, einfach irgendwo angerufen habe, wo ich dachte, dass Informationen herkommen könnte. Und dann irgendwann bin ich halt bei dem heutigen CFO gelandet, der damals Leiter Rechnungswesen war, und habe ihm halt eine Frage gestellt und gesagt, wieso wollen Sie das wissen? Dann habe ich gesagt, naja, ich bin hier in der Investor Relations Abteilung und da ein Analyst fragt an. Und dann hat er gesagt, ja, aber wer sind Sie überhaupt? Wissen Sie überhaupt, wie IR geht? Also können Sie das überhaupt? Was ist Ihr Hintergrund? Und dann habe ich ihm das erklärt und dürfte zufrieden gewesen sein und hat mir die Information gegeben. Es hat dann auch sehr gut geklappt, die Zusammenarbeit.
Insofern durchaus wichtig sicher die Erfahrungen, die du bei der Austria Pressenagentur im Schreiben und natürlich auch bei der Bank, in dem Banking und auch was die Kontakte betrifft, natürlich mitgenommen hast. Ich glaube, wir beide haben uns kennengelernt rund um deine APA-Zeit und um deine Raiffeisen-Zeit. Das war ja damals noch eine deutlich vernetztere Zeit insgesamt in der Finanzbranche, mit gefühlt aus meiner Sicht jetzt dreimal so viele Leuten wie heute. Gut, Strabag 2007, Börsegang. Wie hast 15 Jahre, wissen wir jetzt, du bist bis heuer bei der Strabag erfolgreich tätig gewesen, hast auch noch einige Seitsachen. Wir reden dann auch noch über die Zierer, wo wieder der gute Harald Hagenau auch ins Spiel kommen wird. Wirst du die 15 Jahre überlebt? Überlebt ist gut, erlebt, sag ich mal. Dir geht's gut, ich sehe dich vis-à-vis. Es waren ja, war ja wirklich fast alles dabei. Ne? Jede Art von Krise war dabei. Es war dabei ein Recovery. Es war dabei die Situation, dass es keine Zinsen mehr gibt. Das spielt ja auch in der Bauwirtschaft sehr stark rein. Es gab Infrastrukturprogramme, dann wieder keine. Was waren rückwirkend gesehen die Learnings und die Highlights aus diesen 15 Jahren Strabag?
Ich glaube, das Learning ist, dass einen irgendwann dann nichts mehr erschüttern kann, denn es gab keine normalen Zeiten. Es war immer irgendwas. Wenn nicht die äußeren Rahmenbedingungen Veränderungen erzwungen haben, dann war es dieser innere Antrieb, Dinge weiterzuentwickeln, die vor allem Hans-Peter Hadelsteiner hatte, der mein erster Chef, als ich die Leitung dann übernommen hatte 2010, der Eheabteilung und Kommunikationsabteilung, war ja dann Hans-Peter Hadelsteiner mein Chef. Und dem ist auch immer was eingefallen, ja, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und da ist einem nie fad geworden. Deswegen habe ich es auch 15 Jahre dort verbracht und wirklich 15 wunderschöne Jahre verbracht. Ich kann nicht glauben, dass das tatsächlich so lange ist, weil es mir viel kürzer vorgekommen ist. Also wenn ich nicht groß nachdenken würde, mich würde jemand fragen, wie lange fühlt sich's an, würde ich sagen, naja, vielleicht 7 Jahre.
Ja, ich meine, Hadelsteiner ist ja sicherlich einer der wenigen Unternehmenslenker, ja, die auch große Eigentümer sind und auch sich außerhalb des Jobs als CEO damals, als er CEO war, immer wieder in der Öffentlichkeit in anderen Dingen gezeigt, engagiert haben, wie zum Beispiel auch ein Stefan Bierer, wo man auch ein politisches Statement immer wieder gegeben hat. Wie klar konntest du das damals trennen oder inwieweit sind auch politische Anfragen an die Person Hadelsteiner dann irgendwann bei dir gelandet, weil das dann doch nicht zum Trennen war, weil er doch mit seinem Namen ganz stark mit der Strabag verbunden war und immer noch ist?
Politische Anfragen hat es immer gegeben, auch in der Zeit, als er nicht mehr CEO war. Das haben wir aber so geregelt, dass Dinge, die das Unternehmen betroffen haben, die habe ich immer selbst beantworten können und dadurch sehr schnell beantworten können. Alle Dinge, die jetzt ein bisschen ins Persönliche gehen oder ins Politische, das wurde ihm dann immer mit ihm abgestimmt, aber natürlich habe ich das dann auch sozusagen für ihn die Koordination dieser Anfragen übernommen.
Wenn ich jetzt die 15 Jahre kurz durchdenke, den Chart habe ich jetzt gerade vor meinem geistigen Auge visualisiert. Ihr wart ein Mitläufer, sage ich mal, im positiven wie negativen Sinne am Anfang, natürlich gleich nach dem Börsengang einer schweren Krise an der Börse. Habt aber, glaube ich, selber in den 15 Jahren keine echte Unternehmenskrise gehabt, sondern euch relativ gut entwickelt und auch gegen den Markt seit 2007 deutlich Alpha erzeugt, auch vor allem gegen Dividenden. Hast du einen Moment erlebt, den man jetzt rückwirkend und verklärt sagen kann, hoppla, das war jetzt wirklich eine Krise oder ist das eigentlich alles immer dann doch wieder gegangen, weil die Strabag auch irgendwie konjunkturresistent sich gezeigt hat?
Also es gab in der älteren Vergangenheit das eine oder andere den Fortbestand des Unternehmens bedrohende Ereignis und daraus wurde sozusagen im kollektiven Gedächtnis des Unternehmens abgespeichert, dass man sich in so einer Situation nie wieder bringen möchte.
Also vor dem Börsengang waren diese
Ereignisse? Ja, weit vor, genau, das war noch in den 80er.
Genau, ich wollte das nur klarstellen.
Und deswegen ist man immer sehr vorsichtig vorgegangen. Auch die Strabag hat ja kaum eine Geschichte, dass man eine Gewinnwarnung hätte machen müssen, sondern man hat eher immer outperformed den eigenen Prognosen. Was ich jetzt lustig finde, ist, dass du gesagt hast, ihr, ja, ich sage auch immer noch wir, also ich sage sowohl wir Strabag, als auch wir Augarten, ich bin mich mit beiden, mit Strabag noch immer sehr emotional, sehr verbunden.
Wir haben das Fußballmatch gewonnen, ja, das Länderspiel haben wir gewonnen. Ja. Punkt Krise waren wir ja und also ich habe keine wahrgenommen, keine echte.
Nein, also es war wirklich, es gibt da so ein schönes Chart in der IR-Präsentation von Strabag. Wenn wir auf Roadshow waren, hat Herr Birtl immer gesagt, Sie sehen, dass Sie nicht sehen. Also ein Chart, das trotz der, immer auch in Krisenjahren, also wenn man so das Chart von 2008 bis 2013 beispielsweise angeschaut hätte, waren das auf der Topline und bei den Ergebnissen relativ konstant, eben weil man diese doppelte Diversifikation, also Diversifikation nach Regionen und nach Bausparten immer gelebt hat.
Ja, du hast jetzt im letzten Satz den Herrn Birtl erwähnt und der ist natürlich jetzt in den letzten Jahren und ich glaube, es ist jetzt heuer sein letztes Jahr, du bist im Februar, glaube ich, ausgestiegen, oder?
Genau.
Ihr wart ein Team, jahrelang jetzt eher der CEO, du die Kommunikations- und Investor Relations Verantwortliche. Wie hast du die Zusammenarbeit mit dem Nachfolger von Hans-Peter Hadelsteiner erlebt, mit Thomas Birtl?
Also ich sage immer, das ist der Mann, der mich für alle zukünftigen Chefs verdorben hat, weil er so großartig ist. Er ist menschlich und fachlich und als Führungskraft einfach top. Also alles, was danach käme, kann nur schlechter sein. Ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er mir diesen Freiraum gegeben hat, den er mir gegeben hat, dass er mich auch unterstützt hat jetzt bei meinem Wechsel Also ich glaube nicht, dass mich loswerden wollte, aber er hat mich wirklich auch persönlich unterstützt, dass er mich so zum Beispiel, dass er mich jetzt aus meinem Vertrag, den ich ja noch gehabt hätte, auch früher rausgelassen hat.
Also du bist ja jetzt, und wir haben es auch in der Reihe erwähnt, ich bin jetzt dann gleich beim Augarten Porzellan, mache noch einen kleinen Sidestep Richtung Zierer, ja, Circle Investor Relations Austria. Harald Hagenauer ist dort eine prägende Figur von Beginn an. Du hast dich dann auch immer stärker engagiert in der Zierer, warst jahrelang im Vorstand. Vielleicht ein paar Worte zur Zierer. Ihr könnt euch da gegenseitig begeistern, fachlich, technisch, regulatorisch up-to-date bleiben. Wie wichtig ist diese Geschichte und wie wichtig ist sie und war sie dir?
Ich glaube nicht, dass ich ohne die Zierer bei Strabag in der ER so einen guten Job gemacht hätte. Die Zierer war für mich immer wie ein zusätzlicher Mitarbeiter oder eine zusätzliche Mitarbeiterin für ER, weil dort einfach das ganze Wissen gebündelt wird, offizielles, inoffizielles, man sich auch wirklich auf einer persönlichen Ebene austauschen kann. Das war immer sehr wertvoll. Wenn man schnell eine Frage hatte, konnte man die zum Beispiel in WhatsApp-Chat schreiben oder man ruft schnell, ich greife im Telefon, ruft schnell jemanden an.
Ja, das ist sicher ein Verband, von dem habe ich immer nur das Beste gehört. Man ist ja auch 4-5 Mal im Jahr eingeladen zu diversen Festeln oder Jahrestagungen. Also das ist wichtig, dass sich die Szene da auch sehr stark um ihren eigenen Nachwuchs kümmert, um junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu bei irgendeinem Unternehmen eingestiegen oder auch um die kleineren, die jetzt nicht die Mannschaftsstärke einer Erste Group oder einer OMV mitbringen. Gut, du hast es erwähnt, 15 Jahre am Anfang deiner Karriere und immer deine Karriere durch steht irgendwie diese Liebe zur Kunst, zu schönen Dingen. Und irgendwie ist ja dieses Porzellan ja auch irgendwie Kunst und schönes Ding, auch wenn man nicht singen kann, glaube ich, rundherum. Aber ich bin auf der einen Seite vom Augarten quasi, du bist auf der anderen Seite vom Augarten. Wie bist du bei Augarten Porzellan gelandet? Was waren die Motive? Und ich, wenn ich das Wort sage, sehe ich, dass die Augen leuchten. Also ich glaube, es taugt dir, oder?
Ja. Ich bin sehr froh, dort zu sein. Natürlich vermisse ich die alten Kolleginnen und Kollegen immer noch. Also wenn man 15 Jahre zusammengearbeitet hat, dann arbeitet man ja mit Freunden und Freundinnen. Das wird sicher noch eine Zeit dauern, bis das dann diese emotionale Verbindung mit den neuen Leuten da ist, aber ich glaube, die Basis ist schon sehr gut. Ich fühle mich dort sehr freundlich aufgenommen, wie ich dazugekommen bin. Wie gesagt, 15 Jahre bei Strabag und ich wusste, dass Herr Birtl Ende 2022 in Pension gehen würde und da hat sich für mich immer die Frage gestellt, jetzt bin ich gerade 40 geworden, wenn ich nochmal was anderes als ER machen möchte, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das zu probieren. Und ich habe das Thema auch mit meinem Vorgesetzten besprochen und er hat mir dann seinen offiziellen Segen gegeben, dass ich mich schon mal in der Branche ein bisschen umhöre. Und ich habe unterschiedliche Gespräche geführt mit unterschiedlichen Unternehmen, auch für unterschiedliche Positionen und habe unter anderem meinen Wunsch oder meine Bereitschaft, etwas ganz anderes zu machen, auch an ein Aufsichtsratsmitglied von Strabag weitergegeben. Kerstin Gelbmann, sie ist die Geschäftsführerin der Austro Holding, zu der auch Augarten Porzellan gehört. Und sie hat mir sehr freundlich zurückgeschrieben und hat dann innerhalb einer Woche auch ein Gespräch in die Wege geleitet und wir sind uns dann in dem Gespräch sozusagen noch einig geworden, dass wir uns das beide gut vorstellen können miteinander.
Das klingt ja gut und du bist ja Geschäftsführerin, oder? Was ist die genaue Bezeichnung?
Genau, ich bin die Geschäftsführerin. Operativ bin ich alleine. Offiziell gibt es noch zwei andere Geschäftsführer bzw. eine Geschäftsführerin, die von der Holding kommen.
Und die ersten Wochen, Monate sind wie gelaufen aus deiner Sicht?
Also die ersten 100 Tage sind jetzt quasi vorbei. Ich habe gewusst, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Aufgaben sein werden. Man hat mich immer gewarnt, naja, als Geschäftsführerin, das ist schon was anderes, so als sozusagen die PR-Lady zu sein. Das ist mein Lieblingswort dann immer. Weil da muss man so viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was habe ich die letzten 15 Jahre gemacht? Ja. Also von der vom Arbeitsaufwand würde ich sagen, ist es vergleichbar wie bei Strabag. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Personal und kaufmännische Verwaltung. Also ich mache auch die kaufmännische Geschäftsführung und die operative Geschäftsführung. Aber es ist sehr abwechslungsreich deshalb. Und am Tagesende denke ich mir immer, oh, wo sind die Stunden hin? Jetzt muss ich wieder nach Hause fahren.
Und weil eben der Thomas Biertl nicht mehr zu toppen war, bist du jetzt selber Geschäftsführerin einfach.
Ja? Sagen, es gibt immer noch eine Person über dir.
Das ist klar, das gibt's immer. Das gibt's immer. Liebe Diana, ich habe jetzt, bevor wir dann noch zu unserem Song kommen, den wir ja schon zu Beginn aufgenommen haben. Also den
chronologisch nicht anteasern, weil wenn uns nicht gefällt, dann.
Ah ja, ich teaser ihn trotzdem an, weil den ansonsten schneide ich das alles raus und die Sache hat sich. Nein. Möchte ich noch fragen, etwas, was ich alle Gäste in dieser Podcast-Reihe frage. Wenn du mit jungen Leuten sprichst, die dich fragen, sagt, du warst ja lange Börse-Umfeld, Strabag, Bauwirtschaft. Soll ich mich das trauen? Ich würde gerne in diesem Segment vielleicht auch mein berufliches Glück versuchen. Was rätst du den Leuten? Welchen Karriereweg sollen sie eingehen? Sollen sie da ins kalte Wasser springen, nach einem Job suchen? Jobs werden angeboten und auch gesucht. Oder sollte man zuerst was studieren oder sollte man das begleitend machen? Wie sollte man das Ganze angehen, deiner Meinung nach?
Also erstmal ja, man sollte es jedenfalls schon versuchen. Schön, also ich kann die Börse nur empfehlen.
Ja, ich auch.
Vor allem die Wiener Börse. Je nachdem, also wenn man studieren möchte, kann man studieren, man muss aber nicht. Also es gibt auch gerade im Investor Relations Bereich einige Berufe, bei denen ein Studium jetzt nicht notwendig ist, zum Beispiel im Assistenzbereich, wo es ja auch von der Zierer aus Ausbildungen gibt, die man so neben dem Job auch machen kann, die man auch machen kann, um sich für einen Job dann zu qualifizieren. Aber Leute, die entweder ein gutes kaufmännisches oder finanztechnisches Verständnis haben und gut schreiben können, oder Leute, die sehr textaffin sind und sich die Zahlenwelt aneignen können und wollen, die sind sehr gesucht. Mhm. Also es ist nicht so, dass der Personalmangel vor der ER-Branche Halt gemacht hätte.
Ja. Und es ist auch so, ich habe jetzt keine Statistik bei der Hand, aber doch ein bisschen den Markt jetzt seit 30 Jahren beobachtet. Ich habe das Gefühl, dass in der Investor Relations sehr viele Frauen arbeiten. Warum ist das so, wenn ich recht habe damit? Warum ist das so? Ist das ein Job, der Frauen entgegenkommt? Ich habe auch oft schon mit berufliche Telefonate mit Babygeschrei im Hintergrund gehabt, weil man das auch machen kann. Das
kommt ja bei Männern auch vor. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine selektive Wahrnehmung von dir, weil…
Echt?
Ja, ich erkläre dir warum. In der Finanzbranche generell arbeiten ja eher weniger Frauen. Das heißt, du bist gewohnt, das Bild von Anzugträgern mit ein paar Frauen dazwischen. Und in der IR ist es halt sehr schön gleich verteilt. Da ist es ungefähr, ich würde sagen, ungefähr 50-50.
Ein guter Punkt, ja.
Und aber das zieht sich eher als in anderen Finanzbereichen auch in den Hierarchieebenen nach oben.
Mhm. Na, spannend, spannend. Liebe Diana, ich sage mal danke für dieses berufliche Interview. Wir gehen jetzt zum Beginn zurück, auch manchmal angekündigt. Ich hoffe, wir beide entscheiden uns dann, wenn wir das hören, dass wir das auch tatsächlich spielen, weil sonst habe ich ein Schneide-Cut-Problem bei diesem Podcast hier, den ich gerne im Original bringen würde.
Ich drücke dir die Daumen.
Ja, dass das bei dir dann durchgeht. Ich bin Stefan Raab, bei mir geht das sicher durch. Wir haben uns entschieden, ein Lied aufzunehmen in einem echten One-Take. Ja, die Diana hat zwei Mikrofone gehalten, ich durfte mir die Gitarre nehmen, durfte krächzen We've Got Tonight, und die Diana hat dann gezeigt in der zweiten Stimme, wie es wirklich geht, ist meine Meinung jetzt dazu.
Ich hoffe, ich habe mich nicht kompromittiert, wenn man sich den Text so anhört, bitte nichts hineininterpretieren.
Also wir haben nur ein Lied gesungen, wir sind beide, glaube ich, mal glücklich verheiratet und die Sache hat sich. Und ja, also We've Got Tonight gibt es jetzt noch im Abspann, damit fällt mein Liebesgeschichten und Heiratssachen Jingle hinten heute raus. Den Zusammenhang gibt es in meinem Podcast zu hören, weil das vorne doch so ein bisschen weich klingt, aber ich mag's und so bin ich halt einfach. Und jetzt gibt's von der Diana und mir dann noch We've Got Tonight. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit von euch Hörerinnen und Hörern verabschieden fürs Zuhören. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Diana, fürs Kommen.
Dankeschön für die Einladung. Ich danke für euer Interesse.
Tschüss und Baba und We've Got Tonight. Na, dann probieren wir das mal. Why should we worry? No one would care, girl. Look at the stars, so far away. We got tonight. Who needs tomorrow? We got tonight, babe. Why don't we stay? Deep in my soul, I've been so lonely. All of my hopes fading away. I've longed for love like everyone else. So here it is, girl, I've said it all night. And here we are, babe, what do you say? We've got tonight, who needs tomorrow? We've got tonight, babe, why don't we stay? Thanks, Diana. Großartig.